Liebe Schwestern und Brüder, im heutigen Abschnitt des Hebräerbriefs in der Lesung werden wir aufgefordert, dass wir das Ziel unseres Lebens nicht aus den Augen verlieren und dass es sich lohnt, sich anzustrengen, mit Ausdauer im Wettkampf zu laufen, weil etwas Großes vor uns liegt. Ich muss gestehen, mein Neffe Jonas, der Profiradler ist und der schon seit, glaube ich, dem 7., 8. Lebensjahr nichts anderes hat als Fahrradfahren, dass es mich beeindruckt, mit welcher Ausdauer und mit welcher Konsequenz er immer wieder trainiert hat, wie viel zigtausende Kilometer er gefahren ist. Vermutlich ist er schon mindestens zweimal um die Welt gefahren, wenn man das rechnet. Ich habe das nie nachgefragt. Aber er muss trainingsweise, fährt er jeden Tag mindestens 160 Kilometer, um fit zu bleiben. Und alles nur, um möglichst vorne zu sein und die Freude zu haben, ja, ich bin in der vorderen Gruppe, ich bin bei den Siegern. Bei ihm sehe ich auch in Zeiten, wo er nicht so fit ist und genau weiß, jetzt muss ich mich besonders anstrengen, oder wenn er krank war, dann wird es besonders hart. Und ich habe mich immer wieder gefragt, was gibt ihm den Mut, trotzdem weiterzumachen? Obwohl ich ganz genau weiß, ich habe jetzt diesmal überhaupt keine Chance, aber ich gebe mein Bestes. Ich bleibe dran. Nie kann ich mich selber aufgeben. Und das ist, weil er weiß, es macht mir Freude und ich habe ein Ziel. Und um diese Freude geht es auch im heutigen Hebräerbrief. Wenn wir keine Freude mehr erwarten, wenn wir das Ziel unseres Lebens erreicht haben, wenn wir uns nicht mehr darauf freuen, dass unser Leben ein glückliches und schönes Ende findet in Gott, dass das Eigentliche noch vor uns liegt, wenn wir da beginnen zu zweifeln, dann wird sozusagen die Seele ja sehr schnell müde und lahm. Und dann kommt eine spannende Beobachtung, die kenne ich von mir leider auch. Wenn ich nicht im Vertrauen bin mit Gott, wenn ich anfange, Kompromisse einzugehen, wenn ich plötzlich Zweifel habe oder es irgendwie nicht klar ist und auch wenn ich sündige, wenn ich Dinge tue, die nicht in Ordnung sind, dann bremst das. Das bremst völlig diese innere Spannung. Und deshalb ist es notwendig, auch immer wieder mich reinigen zu lassen. Und das bringt dieser Text auch zum Ausdruck. Wir wollen auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens, weil wir uns nicht selber reinigen können. Jesus, gib du uns dieses Vertrauen, dass gerade dann, auch wenn wir schwach sind, wenn wir fehlen, dass du uns reinigst. Und vor allem, dass du uns diese Hoffnung wieder schenkst auf das ewige Leben. Richtet eure Aufmerksamkeit auf den, der solche Einfeindung von Seiten der Sünder gegen sich erduldet hat. Jesus hat ja das Schlimmste erfahren am Kreuz. Die völlige Ablehnung, Auslöschung, weg mit dir. Was hat in ihm diesen Glauben bewogen? Aber gerade für euch, die ihr mich jetzt tötet, sterbe ich, damit ihr nicht sterbt für das ewige Leben. Und ich gebe alles, damit ihr nicht eure Hoffnung aufgibt. Es ist eigentlich unglaublich. Der Text endet mit dem etwas krassen Satz: Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut Widerstand geleistet. Wie wahr? Ich denke, da hat jeder seine eigenen Gefährdungen. Thema Macht, Thema Einfluss, Thema Wert, Thema Gesundheit. Da kann jeder für sich etwas finden, wo er selbst schnell auf dem Glatteis ist und wie gesagt in der inneren Entfremdung. Bis aufs Blut Widerstand leisten. Ich komme nochmal zu meinem Neffen, der oft tatsächlich wirklich geschwitzt hat und manchmal ihn vom Rad geschmissen hat und dass er wirklich das Letzte gegeben hat. Das können wir nur, wenn der Herr uns stärkt in dieser inneren Begeisterung und Überzeugung. Das haben wir nicht einfach. Und da passt das heutige Evangelium dazu. Das möchte ich von einer Seite beleuchten, nämlich, dass Jesus zu dieser Frau, die ihn berührt, weil sie Blutfluss hatte, damit als unrein galt, damit keine Kinder zeugen konnte und unfruchtbar war, bestraft von Gott, sich selbst erlebte und von den anderen so hingestellt wurde, dass er diese Frau, dass er die meine Tochter nennt, obwohl sie ja schon alt oder älter ist. Warum nennt er diese Frau Tochter? Weil er für sie die Vaterschaft Gottes lebt. Und weil sie in ihm erfährt, Gott straft mich nicht, ich habe keine andere Chance mehr, die Ärzte dieser Welt, das heißt die Mittel dieser Welt, habe ich alle ausgelotet, es hat mir nichts gebracht. Ich bin nicht gesund geworden. Mir bleibt jetzt nur noch, es ist eigentlich eine Verzweiflungstat, wenigstens sein Gewand zu berühren, dass irgendwo diese Kraft überströmt. Und Jesus will nicht, dass er irgendwie wie ein magischer Wunderheiler wirkt. Er fragt, wer hat mich berührt, aber er wusste das. Und er möchte dieser Frau in die Augen schauen. Er wusste, was mit ihr geschehen war. Und dann sagt er, das ist ein Zuspruch, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Auch wenn dieser Glaube auch verzweifelt war und unsicher. Jesus hat es gereicht, dass sie bei ihm wieder in den Kontakt kommen wollte mit der Hoffnung und damit auch vor den himmlischen Vater, der sie geschaffen hat und der ihr Fruchtbarkeit schenkt. Geh in Frieden, im Shalom, das heißt, du bist geheilt und du kannst von vorne beginnen. Du sollst von deinem Leiden geheilt sein. Und diese Heilung dieser Frau ist ja gerahmt durch diese Angst und Verzweiflung auch des Synagogenvorstehers Jairus, der merkt, seine Tochter, die genau im geschlechtsreifen Alter ist, die eigentlich jetzt erwachsen wird, die stirbt. Und da stirbt die Zukunft mit ihm und mit ihr. Und er wirft sich Jesus zu Füßen und das war ein Zeichen, dass er in ihm auch den Vater gesucht hat. Kein Jude hätte sich vor einem Menschen niedergeworfen, sondern nur vor Jahwe. Aber damit bringt er zum Ausdruck, ich habe keinen Zugang in meiner Hoffnung mehr, außer du, Jesus. Er hätte ja im Tempel auch beten können. Er war Synagogenvorsteher. Und Jesus macht auch ihm Mut. Er sagt, bitte lege die Hände auf, berühre sie. Und dann wird sie geheilt. Und Jesus kennt und sieht auch die Not dieses Mannes. Und das ist berührend. Und er geht mit ihm. Wie gesagt, dann kommt diese Geschichte mit der blutflüssigen Frau. Und dann heißt es plötzlich, ja, die ist gestorben. Und Jesus macht ihm Mut. Nein, wir gehen zu dir, sie schläft nur. Und dann kommt ein hartes Wort. Sie lachen Jesus aus. Die eigenen Leute. Aber er hat wahrscheinlich gedacht, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Es berührt ihn, er wirft die Leute raus. Das heißt ja wirklich, er schmeißt die raus. Die Klage, Frauen und das große Geschrei und alles Mögliche. Er sagt, raus mit euch. Und er nimmt nur die drei Jünger mit denen er auf dem Berg der Verklärung war und sein wird und mit denen er am Ölberg ringen wird. Das sind seine dichtesten Zeugen, die Zeugnis geben, wie Jesus einerseits im Licht des Vaters lebt, aber auch als Mensch leidet und kämpft bis zum letzten Blutstropfen. damit wir die Hoffnung nicht verlieren. Diese drei nimmt er mit, die sollen was sehen und lernen. Warum schreit ihr? Warum weint ihr? Er wirft sie hinaus, nur die Vater und die Mutter nimmt er mit hinein und dann berührt er dieses Mädchen an der Hand. Das hätte er nicht tun dürfen, denn wenn sie deren Augen tot war, war sie auch unrein. Das stört Jesus nicht. Er packt sie und richtet sie auf. Und er spricht sie direkt in ihrem Dialekt an, dem aramäischen Dialekt, Talitha kum. Mädchen, steh auf. Und wie er schon die Schwiegermutter des Petrus an der Hand gepackt hat, die im Fieber war und aufgerichtet hat, so erst recht diese Tochter Israels, die Tochter eines Synagogenvorstehers, der dafür da war, dass Gott verehrt wurde, dass die Synagoge, das Lehrhaus lebt. Und sie sind fassungslos vor Entsetzen, heißt es. Gebt diesem Mädchen was zu essen, das Leben geht weiter. Ich richte euch auf. Ich richte eure Hoffnung auf, da wo ihr selbst euch schon aufgegeben habt. Ich schenke euch wieder Kraft zu dieser Ausdauer, von der der Hebräerbrief spricht. Und die brauchen wir. Wie schnell, das kennen Sie sicher auch, wir machen uns alle möglichen Vorsätze, wenn es uns gut geht, wie wir dann glauben und was wir dann alles tun, wenn es uns dann nicht gut geht, aber wenn es uns nicht gut geht, wie zerbrechlich sind wir. Und vor allem dann, wenn eben diese Hoffnung weggeht, wenn wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht, wenn wir nicht mehr durchblicken. Das Blut, das wegfließt, heißt ja, das Leben fließt weg. Herr, schenk uns Leben, Lebenskraft, Lebensmut. Schenk uns Zuversicht und schenk uns die Freude, dass du unser Leben vollendest. Und dazu segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.